This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Ne, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Bermudafunk. Wir haben heute unseren Special Guest, den Andi Egli. Hallo.
Hallo.
Ja, wir hoffen, wir liefern euch eine interessante Sendung. Wir haben gedacht, wir starten mal mit der Hymne, unserer allseits beliebten Hymne. Am Dash ist Mikro, ist der Dash und der
Ivo, hallo.
Wir ziehen dann gleich durch. Okay, wir blenden es jetzt aus. Genug Silvi Silvester. Ja, Andi, schön, dass du da bist. Oder Herr Egli. Sie sind seit ungefähr einem halben Jahr jetzt da. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können, von der ersten Fankursitzung, wo wir uns getroffen haben. Da habe ich Sie darauf angesprochen, dass Sie Trainer sind, der anscheinend sehr polarisiert. Weil der Herr Rapolter war nämlich auch ein Trainer, der sehr polarisiert hat. Jetzt ist ein halbes Jahr rum und ich muss sagen, Sie haben es innerhalb kürzester Zeit geschafft, sehr zu polarisieren. kriegen Sie es denn mit, dass Sie polarisieren und wenn ja, was sagen Sie denn dazu? Oder?
Ja, dass ich das mitkriege, ist klar, da können Sie davon ausgehen. Ob das im Stadion ist oder auch bei meinen Begegnungen, die ich habe. Immer aber, wenn es zu einem persönlichen Gespräch kommt, dann habe ich den Eindruck, dass meine Argumentationen doch auch auf gewissen Grund stoßen und es dann gute Auseinandersetzungen gibt. Und ich denke schon, dass der Fußball ja auch leben muss und polarisieren heißt auch Emotionen. Man ist vielleicht nicht immer einverstanden mit dem, was ich entscheide. Das akzeptiere ich. Subjektive Ansichten will ich auch akzeptieren. Von dem her habe ich rein mit dem Umstand, dass ich polarisieren soll, überhaupt keine Mühe.
Ja, es ist ja so, also es ist ja so ein bisschen die Frage, was denn die Fans so, so ein bisschen an ihrer Person stört. Also eins, was man immer wieder hört, das ist dass der Begriff der schönen Rednerei, dass sie einfach nicht die Mannschaft kritisieren. Ich meine, wir haben jetzt wirklich in den letzten halben Jahren nicht besonders schöne Spiele gesehen, auch nicht unbedingt erfolgreich, und trotzdem hat man so mal als Fan, also mir ging es so, habe ich mal vermisst, so die klare Linie, dass man auch vor der Presse sagt, meine Mannschaft hat nicht gut gespielt, ich bin damit unzufrieden, sondern da wird immer so ein bisschen das, auch versucht, das Positive rauszunehmen. Was sagen Sie zu dem Vorwurf der Schönrednerei?
Ja, erstmals würde ich mal davon ausgehen, wie die Zielsetzung des Vereins war zu Beginn der Saison. Man wollte unbedingt aufsteigen, und das hat natürlich gewisse Ansprüche dann logischerweise entwickelt, auch bei den Fans. Und da es im Herbst dann nicht so gut lief, kam es ja dann zum Trainerwechsel. Und ich denke, dass aufgrund der positiven Tendenz, die in den letzten Jahren zu verzeichnen war, dass man effektiv davon ausging, dass es jetzt noch besser wird. Und als man sich dann plötzlich im Tabellenkeller gefunden hat, es dann im Dezember kurz aufwärts ging, und dann wieder irgendwo eine Normalisierung eintrat, da denke ich schon, dass insgesamt der Fan mit dieser Saison einfach nicht zufrieden war. Und wenn ich von den Punkten spreche, natürlich, wir sind im Moment auf der 11. Stelle. Wir hoffen, einen versöhnlichen Abschluss zu finden in Schweinfurt. Man kann damit nicht zufrieden sein, aber aufgrund doch der Situation, wie sie sich im Herbst dargestellt hat, denke ich, hat man das noch in trockene Tücher gebracht. Und was die Qualität der Spiele anbelangt, da bin ich zum Teil einverstanden, auch mit der kritischen Haltung gegenüber der Qualität, die meine Mannschaft abgeliefert hat. Das waren nicht immer tolle Spiele. Ich bin aber auch der Auffassung, dass man auch da differenzieren muss. Meine Mannschaft hat oft auch in unterschiedlicher Aufstellung spielen müssen, aufgrund verschiedenster Probleme. Schon zu Rückrundenbeginn hatten wir ja mit Maximov und Vukotic, die zu Beginn eingesetzt wurden, sofort wieder Verletzungsprobleme, und da konnte keine große Kontinuität entstehen. Und ich meine auch, dass die Nachwirkungen dieser schlechten Herbstserie auch sich in der Rückserie fortgesetzt haben. Und wenn ich meine Mannschaft geschützt habe in der Öffentlichkeit, hängt das natürlich vor allem damit zusammen, dass ich auch den Auftrag habe, meine Spieler zu stützen. Kritik, die durchaus auch oft logischerweise angebracht war, dass ich die im persönlichen Gespräch oder vor der Mannschaft auch präsentiert habe und nicht eben an Pressekonferenzen oder mit Einzelkritik, um Einzelne da in den Regen hinauszustellen. Das denke ich nicht, ist meine Aufgabe.
Also das heißt schon im Endeffekt, man kann davon ausgehen, dass intern durchaus mal auf den Tisch gehauen wird und gesagt wird, also so nicht und dies nicht und jenes nicht.
Ja, selbstverständlich, sogar ganz massiv. Ich denke, dass wir im bezahlten Profifußball auch gewisse Erwartungen haben. Ich habe sie auch als Trainer, aber ich bin gleichzeitig auch in einer Führungsverantwortung, wo ich mit meinen Athleten ein vernünftiges Vertrauensverhältnis haben möchte. Und da denke ich schon, dass das ein ganz zentraler Punkt ist, um eben auch langfristige Leistung abrufen zu können.
Wenn wir jetzt gerade bei den Athleten sind und im Verhältnis mit den Athleten, da hat man ja so, wenn man aus der Presse, wenn man die Pressemeldungen sich mal so anschaut, hat man ja schon auch den Eindruck, dass es da eben auch nicht so ganz im Reinen liegt. Also man hört da immer wieder von Kompetenzschwierigkeiten bzw. mangelnder Autorität den Spielern gegenüber. Das sind jetzt die Sachen, die Fans über die Presse mitbekommen. Wie ist denn da Ihre persönliche Einschätzung oder was sagen Sie zu dem Vorwurf?
Ja, ich erlebe es natürlich etwas anders. Ich lese das oder mir werden dann jeweils die Pressespiegel aufs Pult gelegt und dann bekomme ich das auch mit. Ich meine, dass ich mit meiner Mannschaft und vor allem auch mit meinen Trainerkollegen da ein sehr offenes Verhältnis pflege. Wir uns auch sehr intensiv austauschen. Und diese Probleme, die oftmals da hineininterpretiert wurden, die waren gar keine. Und wenn ich ein einziges Beispiel nennen möchte, stellvertretend für viele andere, dann ist das das Folgende, die berühmte Diskussion um das die Bestellung des Essens und ich hätte dann das verändert. Das war folgendermaßen, vor dem Spiel in Babelsberg hatten wir vereinbart, dass wir vor der Abfahrt noch essen würden. Im Restaurant Waldhof da draußen im Trainingsgelände.
Bei Dibi.
Ich kam da morgens an und wollte mich versichern, ob es bestellt war, das Essen. Und ging da rein und fragte, ist das Essen bestellt? Ja, Walter hat das alles gemacht. Und ich sagte, sehr gut, was hat er bestellt? Und dann erklärt sie mir das Menü. Und ich habe dann eigenmächtig, logischerweise, weil das natürlich auch in meinem Verantwortungsbereich liegt, habe ich dann das geändert, weil wir abends auch Fleisch zu uns nehmen, habe ich dann das Fleisch abbestellt. Und weil ich der Meinung war, okay, heute nehmen wir mal nur Wasser, dann nehmen wir nur Wasser und nicht noch Apfelschorle dazu. Und nachdem ich aus dem Restaurant rausging, ging ich direkt zu Walter Brat und habe ihm mitgeteilt, Walter, es ist gut, dass du das schon bestellt hast. Ich habe mich da versichert, das ist in Ordnung. Nimm bitte zur Kenntnis, ich habe das kurz geändert. Und damit war das Thema für uns erledigt. Er hat das logischerweise akzeptiert, er hat auch keine Mühe damit. Und dann war das Thema gegessen.
Da muss ich da mal nachfragen, warum trinkt man keine Apfelsaftschorle, sondern Wasser? Ich meine, ist das nicht relativ wurscht?
Das kann man durchaus so sehen. Ich meine aber auch, dass es kein Thema sein kann, wenn ich dann einfach sage, dass heute gibt es nur Wasser. Und ich versuche dann im Hintergrund schnell zu erwähnen, ich war mal total perplex, als wir da in einem Hotel an der Peripherie in München das Spiel gegen Unterhaching vorbereiteten und da stand auch der Apfelsaft auf dem Tisch und die Flasche kostete 11,50 Euro. Und vielleicht im Unterbewusstsein hatte ich das im Hinterkopf und habe mir gesagt, heute trinken wir nur Wasser.
Ja gut. Also von mir aus lassen wir es da mal stehen. Ich muss auch mal den Nicht-Fußballern sagen, also viel Musik wird heute nicht kriegen. Wir haben viel zu besprechen und das ist für unsere Fans gedacht. Und ach ja, da der Ivo macht gerade einen dezenten Hinweis auf das Telefon. Ihr könnt natürlich auch hier anrufen und die Fragen stellen. Natürlich höflich, wie immer. Wir kennen euch ja alle. Unter der Nummer 0621 3368 864. Nochmal 0621 für Mannheim. 3368864. Da müsstet ihr direkt bei uns am Mischpult rauskommen, wenn es dann auch so klappt. Aber der Ivo hat mir versichert, das ist alles kein Problem diesmal. Okay, wir machen mal ein bisschen Sound.
Das ist Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Ne, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.
So, hallo, da sind wir wieder. Es hat inzwischen jemand angerufen und hat eine Frage gestellt. Der wollte leider nicht, der Anrufer, auf Sendung gehen, aber ich gebe die Frage einfach mal weiter an Herrn Negli. Und zwar hat der Anrufer gefragt, wie es denn aussieht mit Miodrag Vukotic und Hajrudin Katic. Es wären zwei wichtige Spieler und ob man die denn hält und wenn nicht, warum man sie nicht hält. Ob das finanzielle Gründe hat oder irgendwelche anderen Gründe.
Also im Fall Vukotic hat es finanzielle und auch sportliche Gründe. Miodrag hat ja in den letzten Monaten relativ selten gespielt. Er hatte zu Beginn der Rückserie in Frankfurt einen guten Start gehabt und hat sich dann im Bielefeld-Spiel verletzt. Und diese längere Verletzungspause hat dann mit sich gebracht, dass er natürlich den Rhythmus nicht mehr gefunden hat. Und wir mussten uns natürlich auch dann entscheiden in den letzten Tagen, weil es darum ging, jetzt Ende April da diese Option zu ziehen. Und wir haben uns entschieden, sie nicht zu ziehen, weil damit auch eine für Waldhof-Verhältnis große Ablösesumme fällig geworden wäre. Und deshalb haben wir darauf verzichtet. Bei Hajrudin Katic sieht die Situation etwas anders aus. Da ist auch der letzte definitive Entscheid noch nicht gefallen. Hajrudin kommt ja von einer Verletzung zurück. Er hat sich auch sehr fair verhalten, auch in den persönlichen Gesprächen, die ich mit ihm hatte, war er absolut korrekt und ich war ihm gegenüber auch sehr offen und habe ihm auch schon vor seiner Operation damals erklärt, dass es schwierig werden würde. Er hat in den letzten Spielen aber Einsätze gehabt, hat da korrekte Leistungen erbracht und wir haben jetzt noch das Schweinfurt-Spiel vor uns und werden uns dann sicher im Verlauf der Trainingsphase, die wir ja noch absolvieren, bis 25. Mai dann definitiv entscheiden. Und ich denke, da muss man auch mal einen grundsätzlichen Gedanken einbringen. Man ist oft dann auch zeitliche Abläufe gebunden. Zu einem gewissen Zeitpunkt muss man einen Entscheid treffen. Das ist der 30. April, weil da viele Optionen eingelöst werden müssen, viele Verträge auch gekündigt werden müssen und deshalb ist auch heute respektive gestern dann die Meldung rausgegangen. Das ist aber nicht in jedem Fall schon definitiv. Da gibt es Einzelfälle, die können nochmal diskutiert werden. Die Reaktionen der Spieler, die aufgrund so eines Entscheides ja dann auch erfolgen, die können durchaus sich in eine positive Richtung entwickeln und dann kann man durchaus das Gespräch wieder suchen. Und da denke ich, in Bezug auf die zwei Spieler haben wir uns nichts zu Schulden kommen lassen in Bezug auf die Gespräche und die Kommunikation generell.
Ja, jetzt sind wir schon mitten bei den Spielern, da könnte man natürlich auch weitermachen. Trotzdem würde ich jetzt ganz gerne nochmal auf diese, bevor wir mit den Spielern weitermachen, auf diese ein bisschen ominöse, gehe ich auch jetzt mal auf die Presse zurück, Kündigung der 12 Spieler da letzte Woche.
Ja.
Wie sieht denn die Geschichte von Ihrer Sicht aus?
Ja, grundsätzlich muss ich natürlich mal sagen, ist es dramatisch, wenn so ein Gespräch, das ich mit der Mannschaft auf einem Fußballplatz führe, dass die in die Öffentlichkeit kommt. Das ist natürlich schon mal ein Problem auch unserer Gruppe.
Ja, wie kann das denn sein? Ich meine, da wird einem, das Gespräch war morgens und am nächsten Tag steht schon in der Bild-Zeitung. Also da muss ja einer brühwarm. Also eigentlich ist es doch ein Unding, das schon mal
das
grundsätzlich.
Ist so, so. Das ist so. Eben, ich spreche hier von Grundsätzen. Da stimmt mal was nicht im Team. Und man muss das irgendwo auch versuchen, in einen Zusammenhang zu bringen. Diese Aussagen, die ich an diesem Mittwochmorgen gemacht habe gegenüber den Spielern, war eine extrem emotionale Angelegenheit auch. Ich war nach dem Reutlingen-Spiel unglaublich frustriert, weil ich nach der positiven Serie, mindestens von den Punkten her, denn in den Spielen haben wir nicht immer toll gespielt mit Oberhausen, Aalen und Babelsberg, aber ich ging schon davon aus, dass wir da eine solide Leistung erbringen können in Reutlingen. Das ging zwar ganz gut los da, eine halbe Stunde lang, aber dann in den 7 Minuten kriegten wir 2 Tore. Und das, was mich dann verärgert hat, war nach dem 3-0, als wir total auseinandergefallen sind. Und das ist nicht akzeptabel. Und wir haben vorhin von Schönreden gesprochen. Ich habe die Spiele damals gegen Greuther Fürth in Duisburg, auch in Mainz, wo wir ähnliche Tendenzen gezeigt haben, habe ich in der Öffentlichkeit in dem Sinne dargestellt, weil ich es auch so empfunden habe, dass die Mannschaft wollte. Sie musste sich einfach einem stärkeren Gegner beugen. In diesem Fall aber in Reutlingen hatte ich den Eindruck, die Truppe hat sich total aufgegeben und das ist logischerweise in einem Abstiegskampf nicht zuzulassen und da muss ich als Trainer reagieren. Und deshalb habe ich nach diesen Eindrücken und dann haben mich einige Kommentare auch von meinen Spielern in den Medien auf die Palme gebracht und deshalb habe ich dann an diesem Mittwochmorgen auch Klartext geredet und dieser Klartext, in dem ich jedem Spieler mitgeteilt habe, was zu diesem oder zu jenem Zeitpunkt nach dem Reutlingen-Spiel Sachlage war, das war nur eine Fortsetzung von Tendenzen, die ich ja in Gesprächen mit den Spielern auch schon kommuniziert habe. Also konkret heißt das, ein Spieler, der nicht sicher sein konnte, nächstes Jahr noch unter Vertrag zu stehen, der hat das von mir auch schon in Gesprächen gehört. Und wenn ich ihm an diesem Morgen gesagt habe, du kriegst keinen Vertrag, dann bezog sich das in erster Linie aufs Reutlingen-Spiel. Und darauf, dass wenn es jetzt nicht sofort besser wird, dass es schwierig werden wird, einen Vertrag zu bekommen.
Also das muss ich mir dann so vorstellen, dass es heißt, unter den Bedingungen, wie das jetzt gerade läuft, würde ich dir oder kriegst du keinen Vertrag von mir.
Absolut.
So ist, muss man sich das vorstellen.
So muss man sich das vorstellen und ich interveniere nochmal.
Ja, aber ich meine, in der Presse wird es ja zum Beispiel schon anders dargestellt. Also ich habe mich ein bisschen geärgert über die Rhein-Neckar-Zeitung, ich nehme es zurück, egal wo es war. Da stand es so drin, stellen Sie sich vor, Ihr Chef kommt rein und sagen, du, ihr habt keinen Vertrag mehr.
Das ist ja das Dramatische an der ganzen Angelegenheit, dass solche Dinge in die Öffentlichkeit kommen. Ich meine, dass ich nicht nur die Verantwortung habe, sondern auch die Verpflichtung habe in der Führung meiner Spieler. Eben auch emotional reagieren zu können und zu dürfen und sogar zu sollen. Und da meine ich schon, dass gewisse Ausdrücke oder gewisse Vorgehensweisen nicht unbedingt geteilt werden durch die Spieler. Das ist absolut korrekt, das akzeptiere ich auch. Aber wenn ich als Spieler, als Athlet, als bezahlter Profi des SV Waldhof mit dem nicht einverstanden bin, dann erwarte ich, dass der Gang in die Trainerkabine kommt und nicht zum Journalisten.
Ja, da kann man nichts dazu sagen. Sehe ich auch so. Ihr könnt anrufen 0621 3368 864. Es war übrigens sehr nett, dass der Mann aus Spechbach, oder wie war das? Das ist doch ein bisschen weiter zu empfangen, als wir gedacht haben. Ich habe trotzdem gleich noch eine Frage. Oder zum ersten Mal ein Stück Musik machen?
Wie Sie wollen.
Ivo, willst du Musik machen?
Ja, ich spiele mal jetzt ein bisschen Musik für alle Fans von Liverpool, die immer noch nachtrauen, dass sie gegen Leverkusen verloren haben. Leverkusen hat übrigens gestern auch wieder prima gespielt. Einfach mal ein Stück Musik.
This is Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.
Tja, der Vorteil vom Radio machen ist, dass man auch, wenn ihr Musik hört, immer noch weiterreden kann. Das heißt, für uns ist es interessant. Der Patrick hat ja auch eine Frage durchgegeben. Mittlerweile sammelt sich übrigens das Studio. Es sind schon echt einige Waldhof-Fans da. Das ist doch eine gefragte Sendung hier auch. Der Patrick hat eine Frage reingegeben. Und zwar möchte er gerne wissen, in der Zeitung steht, dass Sascha Licht keinen neuen Vertrag...
Sascha Leitz heißt das.
Oh, tut mir leid, alles klar. Sascha Leitz keinen neuen Vertrag bekommen soll. Da hätte er ganz gerne die Antwort dazu, ja oder nein?
Das stimmt. Wobei ich das auch differenzieren möchte. Ich habe mit Sascha ein Gespräch gehabt und aufgrund auch seines Alters bin ich der Auffassung, dass es für ihn gut ist, wenn er in der Regionalliga im Idealfall sich behaupten würde, um die Chance da in der zweiten Bundesliga eventuell noch Fuß zu fassen, noch packen könnte in einem zweiten Anlauf. Für Waldhof, für die kommende Saison sehe ich Sascha nicht.
Und dieselbe fragt ja auch für Hakan Atik.
Wie sieht das aus? Mit Hakan werde ich noch ein persönliches Gespräch führen. Das möchte ich nicht in der Öffentlichkeit kommentieren.
In dem Zusammenhang muss ich mal sagen, es ist klar, Laszlo Klaus hat uns verlassen. Ich weiß nicht, ob das schon alle mitbekommen haben. Es hat gestern, glaube ich, oder habe ich irgendwie gelesen, gestern habe ich es auf der offiziellen Homepage gelesen. Er hat gewechselt zu Bregenz oder sowas. Casino Bregenz, österreichische Liga. Da wünsche ich ihm alles Gute dazu. Zwei-Jahres-Vertrag höre ich gerade. Ich würde ganz gerne mal wissen, Sie haben mit dem Cissé, wie sieht es mit dem aus?
Also zuerst zu Laszlo, das ist natürlich ein schmerziger Verlust. Ich habe bis zuletzt gehofft, dass er bei uns verlängert. Der Verein hat alles unternommen, um seinen Bedürfnissen da irgendwie zu entsprechen, und da spreche ich natürlich vor allem von den wirtschaftlichen Bedürfnissen, aber da sind wir nicht in der Lage, den Angeboten offensichtlich auch eines Erst-Bundesligisten aus Österreich da mitzuhalten, und das muss man akzeptieren. Ich hoffe und wünsche auf diesem Weg, dass Laszlo da sein Glück findet mit seiner Familie. Er hat sich ja hier sehr wohl gefühlt, dass er da ein Karriereende findet, das auch seinen Vorstellungen entspricht. Und Cissé, Lamin, ihn kenne ich natürlich nur aus Fernsehspielen, die ich oftmals angeschaut habe, auch aus der Schweiz. Ich habe aber Lamin kennengelernt als absoluter Profi, der seine Arbeit da in der Rehabilitation nach zweimaligem Knöchelbruch sehr ernst nimmt und alles tut, um spätestens zu Saisonbeginn wieder fit zu werden. Und das war natürlich auch der Grund, weshalb wir ja die Option gezogen haben, mit ihm verlängert haben, weil ich nicht nur mit ihm rechne, sondern davon ausgehe, dass er auch in Zukunft in einer klar verjüngten Waldhof-Mannschaft ein ganz wichtiger Spieler sein wird.
Aber eigentlich kennen Sie ihn nur übers Fernsehen, oder?
Also ja, jetzt natürlich im Training. Ja, okay, also ja, klar, in den letzten Wochen habe ich ihn oft gesehen im Training und er macht fast täglich Fortschritte. Dass er über Qualitäten verfügt, da besteht kein Zweifel, weil ich ihn eben im Fernsehen auch selber gesehen habe. Und was man oft vergisst, neben den reinen technischen, taktischen Qualitäten, physischen, da spielt eben die Persönlichkeitsstruktur eine ganz enorme Rolle. Und da bringt Lamin Voraussetzungen mit, die mich überzeugt haben und wo ich davon ausgehe, dass er unserer Truppe da ein echter Leader sein wird.
Obwohl er die sprachlichen Probleme hat?
Ich meine, die hat er nicht. Er spricht gut Deutsch. Er versteht sehr viel. Natürlich muss man akzeptieren, dass Lamin wie viele andere, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind von der Basis her, dass sie manchmal den Eindruck geben, dass sie Dinge nicht verstehen wollen. Und ich meine, das liegt in der Natur der Sache, dass wenn es um komplexe Dinge geht, dass man da manchmal ein bisschen Probleme hat. Aber im Falle von Lamin habe ich persönlich überhaupt keine Probleme, weil ich mich mit ihm Französisch sehr gut unterhalten kann.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Da ich weiß, dass Sie des Französischen mächtig sind.
Ja, ist überhaupt kein Problem.
Ja, wie sieht's denn mit anderen Spielern aus? Also ich habe mich da bei einigen gewundert, bei denen ich gelesen habe, dass entweder die Option gezogen wurde oder der Vertrag verlängert wurde. Gerade bei so Spielern wie Erdogan und Beisel, die ja beide langzeitverletzt sind. Ja, und ja. Von denen Sie ja auch nicht so viel mitbekommen haben dadurch.
ist tatsächlich so. Aber mit beiden habe ich sehr intensive Kontakte, weil ja natürlich dass auch der Beleg dafür ist, dass die Philosophie, die im letzten Herbst definiert wurde durch Präsidium und Geschäftsleitung, dass wir die danach leben. Und da tun wir einen Teufel und schicken da hoffnungsvolle junge Talente weg, nur weil sie eine Verletzung erlitten haben. Und die heutige Rehabilitationstechnologie, sage ich mal, ist so weit fortgeschritten, dass man davon ausgehen darf, dass selbst ein Kreuzbandgeschädigter, wie jetzt Umut Erdogan, dass der wieder hundertprozentig fit werden wird. Und ich habe mir von vielen, vielen Fußballfachleuten sagen lassen, dass er uns noch viel Freude bereiten wird. Und bei Christian Beisel ist es ähnlich, wobei er eine defensivere Position inne hat, dass er in der Mannschaft, die ja dann unter Walter Prat in die Oberliga aufgestiegen ist, da eine Ruhe reingebracht hat, die war schon fast beängstigend. Und das sind natürlich Charaktereigenschaften, die wir auch suchen. Und weil ich Christian Beisel da auch schon in vielen Gesprächen da besser kennenlernen durfte, bin ich überzeugt, dass er uns trotz der momentanen Auszeit noch sicher in der kommenden Saison wird helfen können.
Ja, wer bleibt denn jetzt eigentlich? Also der Paseke hat den Vertrag als Spieler nicht verlängert bekommen, sondern ein Angebot als Trainer, wenn ich das so richtig mitbekommen habe.
Das ist
richtig,
bin ich Trainer gespannt. Das ist richtig.
Der Herr Trares, der spielt überhaupt nicht mehr für uns, außer jetzt für Schweinfurt, oder?
Vielleicht. Ja, das ist jetzt noch nicht entschieden, was in Schweinfurt ist.
Nein, okay. Aber
das ist richtig, dass nächste Saison wird Bernhard nicht mehr für uns spielen.
Und Bugadida auch nicht mehr?
Munir auch nicht mehr, ist korrekt.
Und was ist denn mit dem Herr Bundea, der letzte Woche ein super starkes Spiel gemacht hat, wo man sich dann fragt, was hat er denn die ganzen Spiele vorher gemacht?
Die Spiele vorher, bis aufs Babelsberg-Spiel, hat Zeno nicht oft die Gelegenheit. Das sind natürlich auch Momente, die es mir als Trainer auch nicht immer einfach machen und selbstverständlich auch für eine Clubleitung das nicht einfach ist. Oder ich persönlich frage mich natürlich, wenn ich die Leistung von Zeno gesehen habe, was war die Ursache für diese tolle Leistung? War es diese fragwürdige Ansprache, die ich hatte am Mittwoch? Oder war es der Umstand, dass Zeno vielleicht gespürt hat, dass jetzt wirklich die letzte Gelegenheit gegeben ist, um zu zeigen, wie groß seine Qualitäten sind? Oder auf der anderen Seite, und das muss ich natürlich auch klar festhalten, in der Vergangenheit hat sich oft gezeigt, dass ausländische Spieler etwas mehr Zeit und Geduld benötigen, auch durch Geschäftsführung, Präsidium, Trainer, Mitspieler und auch Fans, dass sie nicht kommen können und dann einfach da aus dem Vollen schöpfen und dann läuft's und dann gibt's keine Probleme. Im Gegenteil, ich glaube, dass wir eine große Verantwortung haben in Bezug auf die ausländischen Spieler und aktuell haben wir 13 Nationalitäten in unserem Kader, dass man sie einbinden soll, sie integrieren muss, sich mit ihnen auseinandersetzen muss, vor allem alles tun, was da in diesen administrativen Dingen ja abläuft. Und da das sind so viele Details, das würde wahrscheinlich zu lange dauern, wenn ich alles aufzähle. Aber
ja, ich wollte auch gerade sagen, also ich würde schon noch ganz gerne über ein paar Spieler was wissen, möchte aber nicht nur die ganze Sendung über die Spieler reden jetzt.
Ja, ja.
Also wie sieht's denn aus mit Everaldo und Santos oder Ivanov, also sogar ganz grob Tendenz?
Ja, Everaldo hat einen Vertrag, noch ein Jahr. Und wir hoffen schon, dass er sich da weiterentwickelt. Ich bin bis jetzt nicht zufrieden mit seinem Entwicklungsprozess, aber auch bei ihm muss man festhalten, dass er erst jetzt ein Jahr da ist. Und ich hoffe schon, dass da eine klare Steigerung kommt. Bei Santos, wir sind schon sehr weit mit ihm in den Vertragsgesprächen und wir gehen davon aus, dass er bei uns bleibt, weil er doch ein ganz wichtiger Spieler ist, auch für die Stabilität unserer Defensive. Der dritte, den Sie genannt haben. Rumen Ivanov hat Vertrag bis 2004 und von ihm erwarte ich natürlich, dass jetzt was passiert. Vor allem jetzt der Abgang Laszlo Klaus öffnet ihm natürlich eröffnet ihm die Möglichkeit, sich da zu profilieren. Und es ist denkbar, dass Rumen schon in Schweinfurt die Gelegenheit hat, sich da zu profilieren.
Wie sieht's denn aus mit Thomas Hörsen, da jetzt Lamine Cissé auf dieser Position ja weiter verpflichtet wurde? Sieht's für ihn dann wahrscheinlich nicht so gut aus, oder?
Ja, das möchte ich jetzt nicht abschließend beurteilen. Thomas Hörsen hat bei uns einen Vertrag, der läuft weiter. Und Thomas, auch seine Leistungen, die werden wir in einem persönlichen Gespräch noch beurteilen. Ich gehe aber schon davon aus, dass er alles unternehmen will, um sich dieser Konkurrenz zu stellen.
Ja, und was alle brennen interessiert ist, auf Montero kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu sprechen, was mit Sascha Licht ist. Der hat ja auch noch ein Jahr Vertrag und es heißt ja immer in der Presse, dass es das so das Tafelsilber ist, das jetzt vielleicht noch für die 1 Million, die aufgebracht werden muss, eben hergegeben werden soll.
Sascha hat noch ein Jahr Vertrag und es ist tatsächlich so, dass oft spekuliert wird darüber, ob er möglicherweise da die nötigen Euros in die Kasse bringen, die uns vielleicht auch ermöglichen, die Lizenz definitiv zu erhalten. Weil ich für den sportlichen Teil zuständig bin, konzentriere ich mich nur darauf. Und da möchte ich so viel festhalten, dass ich mit Sascha auch intensive Gespräche führe. Ich mit ihm auch nicht immer zufrieden war in dieser Rückserie, weil ich einfach der Auffassung bin, dass er mehr kann. Und ich habe das auch schon öfter zum Ausdruck gebracht, dass man auf einen Spieler wie Sascha Licht eigentlich nicht verzichten kann. Aber er ist gefordert, sein Potenzial da permanent abzurufen. Und er ist ein potenzieller Führungsspieler. Er erhebt auch diesen Anspruch und deshalb erwarte ich natürlich auch sehr viel von ihm. Dieser Anspruch für die kommende Saison, weil wir eine jüngere Mannschaft haben werden, der ist mittlerweile noch gestiegen. Nur durch gute Leistungen kann er sich allenfalls auch empfehlen für andere Vereine. und das wäre das Beste für Waldhof, wenn er sich in seinem letzten Vertragsjahr nicht nur für uns, sondern auch für andere Vereine empfiehlt. Das heißt, dem Waldhof Mannheim wird es besser gehen, weil ein toller Sascha Licht da eben für Akzente sorgt.
Wenn wir mal bei der Situation sind, wie es jetzt nächstes Jahr aussieht, besonders rosig sieht es ja nicht aus für uns. Also finanziell ja sowieso nicht. Den Kader müssen wir abspecken, auch finanziell. Die haben bis jetzt mit Urda Nitter zumindest auf den ersten Einblick, auf den ersten Blick ein glückliches Händchen gehabt. Der hat ein sehr gutes Spiel gemacht, fand ich. Ist da noch was geplant in der Richtung? Kommt ja. Da noch der ein oder andere gute Schweizer nach?
Grundsätzlich, also billig. Urdaneta ist ja Venezolaner. Aber grundsätzlich kann ich mich natürlich überhaupt nicht identifizieren mit dieser Schwarzmalerei.
Das höre ich doch gerne.
Im Übrigen,
ein Positiv.
Im Übrigen meine ich sowieso, dass im Zusammenhang mit Waldhof immer zu oft da ein bisschen missmutig da über Unzulänglichkeiten gesprochen wird, statt über Dinge, die uns doch auch Freude bereiten. Und es ist in dieser Sendung auch schon Thema gewesen davon, dass man nicht so tolle Spiele gesehen hat. Ich bin grundsätzlich damit einverstanden, weil wir einen hohen Anspruch haben. Aber ich meine schon, dass wir auch vor allem im Karl-Benz-Stadion doch einige wirklich gute Spiele abgeliefert haben. Ich meine, dass es uns auch in der kommenden Saison gelingen wird, da mit einer zwar verjüngten Truppe, aber mit großer Überzeugung glaube ich daran, dass es ein Team sein wird, das eben in sich geschlossen ist, dass man dadurch eben in der Lage ist, auch attraktiven Fußball zu spielen. Und auch in der kommenden Saison wird es Niederlagen geben, das ist klar. Wir werden, wie das auch schon angetönt wurde, mit bescheideneren Mitteln wirtschaften müssen. Das hat aber nicht zwingend Einfluss auf die Qualität des Spiels. Man muss akzeptieren, dass ob zu Hause oder auswärts die eine oder andere Niederlage eintreten wird, aber die Art und Weise dieser Niederlagen ist im Endeffekt doch auch schon von entscheidender Bedeutung. Da seid ihr fast sprachlos.
Ja, da bin ich doch recht. Positives Denken.
Um jetzt mal mit den Spielern vielleicht gerade zum Abschluss zu kommen, damit wir auch über was anderes reden können. Wie sieht's denn aus mit David Montero? Der hatte ja angeblich Angebote aus Rostock. Ich weiß nicht, woher noch. Sieht ja bei den anderen Vereinen auch nicht so rosig aus durch die Kirchkrise.
Von der singenden Eintracht hat er doch ein Angebot.
Ja. Und
mit David, mit allen anderen auch, habe ich natürlich auch Gespräche. Und es interessiert mich auch, wo er landen wird. Und das Letzte, das ich hatte unter vier Augen mit ihm, da gab es noch keine Entscheidung von seiner Seite. Er hat mir da auch versichert, dass er mich informieren würde, bevor er dann wirklich unterschreibt an einem anderen Ort. Und ich habe ihm auch mitgeteilt, dass selbstverständlich, wenn er keinen Verein findet, dass wir die neue Situation analysieren würden und dann über eine mögliche Zusammenarbeit durchaus wieder diskutieren können. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass ein SV Waldhof nicht von einem einzelnen Spieler abhängig sein kann. Dass ich der Auffassung bin, dass man auch einen gewissen Stolz haben muss. Und ein Spieler, der auch öffentlich bekannt gibt, dass er den Verein verlassen wird, dem wünscht man natürlich viel Glück und dass er die blau-schwarzen Farben auch ein bisschen nach außen trägt. Und wenn er dann plötzlich aufgrund eines Mangels an Alternativen bleiben will, dann sind das ein bisschen andere Voraussetzungen. Und so harre ich da der Dinge, die da kommen werden in den kommenden Wochen.
Ja, ich sehe gerade das Dreiviertel. Deshalb
frag mal noch schnell nach Juri Maximow. Ich glaube, das interessiert die Leute.
Genau, was ist denn eigentlich mit dem?
Ich bitte, nicht so einen despektierlichen Unterton da ins Gespräch zu bringen, weil auch Juri ist ein Mensch mit Gefühlen und ein Mensch, der grundsätzlich natürlich Topleistung erbringen will. Es ist ihm selten gelungen in dieser Rückserie. Trotzdem hat er ja Nationalmannschaftsaufgebote gekriegt. Das war ja damals sogar auch Grundlage dafür, diesen Abgang da in Mainz, als ich ihn nach Hause geschickt habe. Juri ist ein genialer Fußballer. Ich denke, dass alle Fußballfreunde in Deutschland im Allgemeinen und vielleicht beim Waldhof im Speziellen sich an die erste Zeit erinnern, die Juri da in Bremen absolviert hat, wo er wirklich geglänzt hat als Stratege, als laufstarker Mittelfeldspieler, der in die Spitze gestoßen ist. Das war ja wahrscheinlich auch die Grundlage des Transfers von Bremen zu Waldhof. Bei uns hat er den Weg noch nicht gefunden, weil auch Juri noch einen bestehenden Vertrag hat, gehe ich natürlich davon aus, dass er da aufwacht, dass er sich bewusst wird, dass von ihm unheimlich viel verlangt wird, dass er ab der Vorbereitung da auf Top-Niveau sich bewegt und uns eben mit dieser verjüngten Mannschaft da helfen wird im kommenden Jahr. Wir sind da darauf angewiesen.
Ja, aber woher nehmen Sie Ihren Optimismus, nachdem er jetzt auch schon ein Jahr lang hier Zeit gehabt hat, seine Leistung zu bringen und sie eigentlich nicht gebracht hat? Und jetzt haben Sie gerade das Beispiel mit Mainz angesprochen. Da haben Sie jetzt auch gesagt, Sie haben ihn nach Hause geschickt. Ich kenne die Geschichte eigentlich ein bisschen anders, nämlich dass das eher so ein Missverständnis war. Von wegen, wenn er sich eben nicht auf die Nationalmannschaft vorbereitet, dann, oder wenn er sich in erster Linie auf die Nationalmannschaft vorbereitet, dann könne er ja gleich nach Hause fahren.
Eben. Ja, so, eben. Genau. So, genau so war es.
Ja, und
er hat aus meiner persönlichen Sicht war seine Konzentrationsfähigkeit auf das Spiel mit der Ukraine gerichtet und nicht aufs Mainz-Spiel. Aber am anderen Tag ist er dann zu mir gekommen und es schien offensichtlich ein Missverständnis zu sein.
Ja, das ist gut, dass wir das nebenbei auch geklärt haben. Das war aber eigentlich nicht so, worauf ich raus wollte. Also eigentlich finde ich, dass er weit hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben ist, und zwar die ganze Saison. Ab und zu mal ist sein Können hat er sein Können aufblitzen lassen, aber dann eben auch wieder nicht. Und da frage ich mich halt schon, ob so ein Spieler nicht weiß, was er sich antut, wenn er in die zweite Liga kommt. Das müsste eigentlich so halbwegs mal erahnen können, was darauf in Zukunft an Kampf und an Bereitschaft, die man da auch zum Kämpfen bringen muss. Das ist vielleicht in der ersten Liga ein bisschen anders. Ich weiß nicht, woher Sie Ihren Optimismus nehmen, dass das mit Juri dann auf einmal jetzt in der nächsten Saison besser wird.
Ja, ich gehe einfach davon aus, dass ein Fußballer in erster Linie das Spiel als Leidenschaft betreibt, dass die Tätigkeit ist, die er am liebsten macht, die er schon von Kindheit an auf den Straßen gespielt hat. Und Juri kennt ja den Straßenfußball mit Sicherheit aus seiner Heimat. Und da gehe ich schon davon aus, dass er natürlich auch ein bisschen in seinem Stolz verletzt ist und bereit ist, da Reaktion zu zeigen. Und mein Optimismus, ich meine, der ist begründet, weil da viel Qualität dahinter steckt. Und das ist vielleicht ein Punkt, wo ich mich manchmal auch ein bisschen schwer tue, in den diversen Pressekonferenzen oder wenn es darum geht, dass ich Leistungen schön rede. Ich gehe in erster Linie davon aus, dass der Athlet etwas Konstruktives leisten will, dem Team helfen will und dadurch sich selber natürlich auch hilft. Wenn das nicht der Fall ist, dann versuche ich Ursachen zu eruieren. Und eine Ursache, die habe ich hier geschildert, das kann effektiv sein, dass ein Athlet Integrationsprobleme hat. Und wenn ich eine Klammer öffnen würde, dann glaube ich, ist Mannheim nicht ein einfaches Pflaster. Vor allem auch für Spieler, die von außen kommen. Und ich habe auch schon den Eindruck gehabt, weil wir 13 Nationalitäten haben, dass die Spieler sich manchmal auch ein bisschen schwer tun, wenn wir Spiele im Karl-Benz-Stadion bestreiten. Von dem her, denke ich, muss auch von dieser Seite ein gewisses Verständnis absolut entgegengebracht werden.
Das würde ich gerne ein bisschen genauer wissen, wie Sie das meinen. Das bin ich ganz klar. Wieso meinen Sie im Karl-Benz-Stadion?
Ja, ich habe schon das Gefühl auch, dass die Unterstützung doch eines schönen Teils der Fans die ist zwar spürbar, aber die Kritik, die kommt schon relativ schnell auch, oder die Geduld mit den Spielern. Und ich denke da, dass damals das Kräuterspiel, das hat das ganz deutlich zum Ausdruck gebracht, als wir zugegebenermaßen eine ganz schlechte zweite Halbzeit gespielt haben. Aber dass da unsere Kurve da nach den Kräuterspielern ruft, das hat mich da schon schockiert, muss ich sagen.
Habt ihr es gehört? Ich würde ganz gerne nochmal auf Ihre Person zurückkommen. Ein Kritikpunkt, der auch immer wieder in der Zeitung zu lesen wird, das ist Ihre Trainingsmethoden. Einmal, dass es die Spieler nicht verstehen würden oder dass sie sich auch ein bisschen etwas lustig machen, beziehungsweise dass sie es als zu lasch empfinden. Was sagen Sie denn zu den Vorwürfen?
Ja, ich nehme die natürlich entgegen. Diskutiere natürlich diese Thematik auch mit meinen Trainerkollegen, um zu versuchen, da eine Optimierung zu erzielen. Wenn Spiele verloren gehen, dann denke ich auch, liegt es in der Natur des Menschen, dass er, und das ist bei unseren Spielern natürlich nicht anders, dass er versucht, Gründe oder Ursachen zu finden, weshalb er persönlich keine Topleistung bringt. Und da kann unter Umständen eben die Trainingsarbeit eines dieser Alibis sein. Ich erhebe hier nicht den Anspruch, dass ich genau weiß, wie eine Fußballmannschaft trainieren muss, weil im Endeffekt bewertet das Spiel vom folgenden Wochenende auch die Trainingsarbeit, weil wir ja hier im bezahlten Fußball sind. Auf der anderen Seite denke ich, dass ich über ein gerütteltes Maß an Erfahrung verfüge, wie man in diesem Job vorgeht, weil ich nicht nur 16 Profijahre hinter mir habe auf höchstem Niveau, sondern auch schon 7 Trainerjahre. Und in diesen 16 Profijahren, wo ich selber gespielt habe auf höchstem Niveau, da habe ich Trainerpersönlichkeiten kennenlernen dürfen wie Ottmar Hitzfeld, wie Hennes Weisweiler, wie Jürgen Sundermann, Kurt Jara, auch ausländische Trainer wie Roy Hodgson, der die Schweizer Nationalmannschaft an die WM und an die EM gebracht hat, Helmut Johansen, deutscher Trainer, der mit Braunschweig Meister wurde, hat mich geholt, Timo Konietzka, der erste Bundesliga-Torschütze war. Das sind doch schon eine Fülle von absoluten Top-Trainern und von denen habe ich natürlich viel abgeschaut und da meine ich schon, dass wenn denn, und das stelle ich noch in Frage, wenn denn Vorwürfe von Seiten der Spieler da nach außen getragen wurden, dass die Jungs doch auch in sich gehen sollten und versuchen, mal die eigene Leistung zu hinterfragen.
Wie sieht's denn mit Ihnen aus? Sie haben auch nur einen Vertrag bis 2003, wenn ich richtig informiert bin?
Korrekt, ja.
Planen Sie jetzt schon weiter? Oder denken Sie weiter, was passiert?
Also die Philosophie, die im letzten Herbst da definiert wurde von der Geschäftsleitung und des Präsidiums, die trage ich ja in erster Linie hundertprozentig mit. Die heißt, dass man vermehrt auf die Jugend setzen will, eben die eigene Jugend des SV Waldhof. Dass wir die selbstverständlich im Idealfall auch mit jungen, hoffnungsvollen Athleten aus dem ganzen Bundesgebiet und warum nicht auch vielleicht Nationalspielen sogar aus ausländischen Ligen dazu stoßen können. Gespickt damit einigen Erfahrenen sollte da eine Truppe entstehen, die eben den Fans da im Karl Benz Freude bereiten sollen. Und weil ich da Ja dazu gesagt habe, kann ich mir sehr gut vorstellen, sehr langfristig zu arbeiten, weil so baue ich meine Arbeit auf. Auf der anderen Seite ist ebenso klar, dass man in dem Geschäft halt manchmal auch sehr kurzfristige Änderungen akzeptieren muss. Ich hoffe, dass es dem Waldhof gelingt, durch die Arbeitsgruppe, die da sehr intensiv arbeitet, dass da ein Präsident auch gefunden werden kann, der da diesem Verein auch über Jahre dann Stabilität gibt. Und wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, dann zweifle ich nicht daran, dass wir auch unter Umständen sehr lang zusammenarbeiten werden.
Ja, wir sind fast am Ende der Sendung angelangt. Ich wollte vielleicht noch eine kurze Frage in der Beziehung stellen. Ich habe gelesen, als Sie Ihre Bewerbung nach Mannheim geschickt haben, die war wohl sehr ausführlich, also an die 100 Seiten. Und da wäre auch ein ausführliches Jugendkonzept drin verankert gewesen. Wie viel lässt sich davon umsetzen in Mannheim?
Da darf ich festhalten, dass Waldhof auch schon zu meinem Beginn der Tätigkeit auf sehr gutem Niveau war und nach wie vor ist. Da wird ganz tolle Arbeit geleistet, leider mit einer Infrastruktur, die nicht den höchsten Ansprüchen entspricht. Aber ich denke, dass ich da gewisse Ergänzungen einbringen darf aufgrund meiner Erfahrung, die sicher der ganzen Sache förderlich sind, die der Beharrlichkeit und der Kontinuität auch förderlich sind. Und so meine ich, dass es uns gelingen wird, in Zukunft eben viele, viele junge Cracks da vom Nachwuchs in die erste Mannschaft draufzubringen.
Ja, jetzt sind wir dann leider doch am Ende. Das war wieder sehr interessant für uns. Für die Leute, die Musik hören wollten, tut's mir leid. Wir lassen dafür nächstes Mal ein bisschen mehr Musik laufen. Noch ganz schnell eine Antwort vielleicht. Wie kam denn eigentlich das Gerücht mit Lauer und mit Laux? Ne, mit Auer und mit Laux?
Ja, das sind keine Gerüchte. Also,
ja, aber finanziell wohl unmöglich. Also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, irgendwie man muss an allen Ecken und Enden sparen. Und ich denke mal nicht, dass wir gerade dem Benjamin Auer mehr bezahlen können als Borussia Mönchengladbach.
Benjamin Auer, ich pflege mit praktisch allen Bundesligisten Kontakte, ob mit Trainer und Manager. Das ist ja auch mein Job, weil ich natürlich wissen will, ob sie Spieler hätten für uns. Und Benjamin Auer ist einer dieser hoffnungsvollen jungen deutschen Talente, die mich interessiert haben. Und es ist ja klar, dass ein Benjamin Auer aus meiner persönlichen Sicht in einer zweiten Bundesligamannschaft gut aufgehoben wäre, weil da ist er sicher, praktisch jedes Spiel spielen zu können. Ob es bei Gladbach kann, das ist eine andere Frage. Hochstetter hat mir aber mitgeteilt, dass sie die Option gezogen haben, also ein zusätzliches Jahr, weil der junge Kerl nicht verlängern will. Und das bedeutet, dass er natürlich bei Gladbach eingesetzt werden muss, um entweder den Vertrag zu verlängern oder ihn dann gewinnbringend an einen anderen Bundesligisten abzugeben. Aber dass wir an solchen Cracks interessiert sind, das versteht sich ja von selbst. Und im Fall Laux, das ist tatsächlich so, dass der wahrscheinlich unseren Gehaltsrahmen sprengen würde. Das ist nicht weit hergeholt. Auf der anderen Seite meine ich, soll man interessiert sein an guten Spielern und Laux gehört dazu. Und ich habe auch ein Gespräch geführt mit ihm, obwohl ich mit Carsten Nulle und seinem Entwicklungsprozess sehr zufrieden bin.
Ja, jetzt wird es dann langsam doch endgültig Zeit, dass wir uns verabschieden. Oder ich meine, wir können auch den Bernhard irgendwie in den Schrank sperren und einfach nochmal eine Stunde dranhängen. Ja, Andi Egli, vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich bedanke mich.
Es war sehr interessant und ich hoffe, dass auch mal die Fans ein bisschen was mitbekommen haben.
Ich komme wieder.
Ja, das hören wir gerne. Ich hoffe, dass die Fans was mitbekommen haben, dass hinter dem Mann mehr steckt, als viele von ihm glauben und erwarten. Ich glaube, das wird noch eine ganz spannende Zeit. Vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Ja, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Egli.
Danke.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke.
This is Radio.
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.